Guten Tag, wir begrüßen Sie recht herzlich zur heutigen Sendung von Philosophische Brocken anlässlich des Buches von Pierre Vidal-Naquet, Die Schlechter der Erinnerung. Das Buch ist in deutscher Übersetzung im Juni dieses Jahres beim WUV Verlag erschienen. Es ist ein Anlass für uns, die heutige Sendung zum Thema, zum Begriff Revisionismus, Negationismus zu machen. Ich freue mich sehr, Günther Hefler heute zu begrüßen als meinen Gesprächspartner. Servus Günther.
Hallo Alice.
Ja, wir haben uns einige Themen vorgenommen für diese Stunde, die wir nicht nur aufgrund ihrer politischen Aktualität für wichtig halten, sondern auch im Hinblick auf eine veränderte oder langsam sich verändernde Diskussion innerhalb der Geschichtsforschung zum Nationalsozialismus, zum Umgang mit Dokumenten, mit Debatten und Diskussionsweisen, Argumentationsweisen über den Nationalsozialismus und zum Begriff Erinnerung natürlich auch. Möchtest du vielleicht kurz etwas sagen zu diesem Buch, warum du es interessant findest und warum du heute meiner Einladung gefolgt bist, hier mit mir zu diskutieren?
Ja, ich war, als ich das Buch zu lesen bekommen habe, sehr überrascht darüber, dass es einen für den deutschsprachigen Raum sehr ungewöhnlichen Zugang zum Thema Revisionismus wählt. Das Buch ist ja schon älter, es ist französisch 1987 erschienen. Die Artikel sind zum Teil noch viel früher veröffentlicht worden. Das heißt, es ist eigentlich ein selbst schon in der Debatte historischer Beitrag, zugleich aber ein Beitrag, der sich jetzt aus Sicht der deutschsprachigen Diskussion völlig außergewöhnlich ausnimmt. Und ich glaube, es ist auch sehr wichtig, sich diese Außergewöhnlichkeit vor Augen zu führen und sich zu fragen, welche Verschiebung, welche zusätzlichen Aspekte da von Vidal-Naquet in die Diskussion eingebracht werden und was man davon lernen kann.
Ja, um es vielleicht für diejenigen, die nicht wissen, was das Wort Revisionismus in diesem Zusammenhang heißt, zusammenzufassen. Revisionismus bezeichnet eine Praxis des Infragestellens und Überholens sozusagen der Geschichtsschreibung. Und im Konkreten bedeutet das für die Autoren, es sind hauptsächlich Männer, die Autoren des Revisionismus, die Auschwitz-Leugnen sozusagen weiterzuführen, auszubauen, abzusichern und ihr auch eine gewisse Legitimation durch einen Anschein von Wissenschaftlichkeit zu verschaffen. Was früher so Auschwitz-Lüge genannt wurde, wird hier sozusagen durch den Begriff des Revisionismus und auch des Negationismus, also der Verneinung, der Verleugnung ausgedrückt.
Im deutschsprachigen Raum, also in Deutschland und in Österreich insbesondere, beschäftigen sich mit dem Thema Revisionismus eigentlich zwei Gruppen von Expertinnen. Auf der einen Seite Juristen und Juristinnen, weil eben sowohl in Deutschland als auch in Österreich es Verbotsgesetze gibt, die die nationalsozialistische Wiederbetätigung unter Strafe stellen. In Österreich ist dazu insbesondere zu sagen, dass die Leugnung nationalsozialistischer Verbrechen seit 1992 explizit sogar mit einem eigenen Paragraphen unter Strafe gestellt wird. Davor waren sie nur subsumiert unter andere Tatbestände. Aber seit 1992 ist das explizit im Paragraph 3h des Verbotsgesetzes bestimmt. Ich lese den vielleicht kurz vor. Nach Paragraph 3g, das ist der Paragraph, der vorgeschalten ist, der den Strafrahmen regelt, wird auch bestraft, wer in einem Druckwerk, im Rundfunk oder in einem anderen Medium oder wer sonst öffentlich auf eine Weise, dass es vielen Menschen zugänglich wird, den nationalsozialistischen Völkermord oder andere nationalsozialistische Verbrechen gegen die Menschlichkeit leugnet, gröblich verharmlost, gutheißt oder zu rechtfertigen sucht. Das heißt, wir haben auf der einen Seite eine juristische Debatte, ab wann man davon sprechen muss, dass eine Person revisionistische Thesen in diesem Sinn vertreten hat und damit einer gerichtlichen Verfolgung zugeführt werden muss. Davon abgesehen ist das Thema Revisionismus im großen Feld der Rechtsextremismusforschung angesiedelt. Expertinnen, die sich allgemein mit Fragen des Rechtsextremismus auseinandersetzen, behandeln auch die Frage des Revisionismus. Da wird das Spiel auch des Rechtsextremismus begriffen. Damit ist auch ganz klar, dass es keine Schnittmenge eben zu anderen, also vor allem historischen Disziplinen gibt, sondern dass ein Sonderphänomen innerhalb dieser großen Gruppe von Phänomenen, die unter Rechtsextremismus laufen, darstellt.
Ja, diese Situation ist nicht wirklich leicht zu vergleichen mit der Situation in Frankreich, auf die sich Pierre Vidal-Naquet in seinem Buch natürlich in erster Linie bezieht. Eine Situation, aus der heraus dieses Buch überhaupt erst zu verstehen ist. Der Fall Faurisson, der diese revisionistischen Thesen an den Universitäten stark gemacht hat. Er ist Universitätsprofessor gewesen, wurde mittlerweile vom Dienst suspendiert sozusagen. In Frankreich ist die Gesetzeslage eine andere, weniger streng. Er wurde aber auch sozusagen aufgrund ähnlicher Bedenken gegenüber dem Revisionismus und der Leugnung suspendiert vom Dienst. Die strafrechtliche Verfolgung ist aber nicht zu vergleichen mit der in Österreich. Ich denke, was hier auch noch sehr wichtig ist zu unterscheiden im Kontext, ist die Entstehungsgeschichte des Revisionismus in Frankreich als eine, die auch aus extrem linken Gruppen kommt. Und das ist etwas, was das Buch von Vidal-Naquet meiner Meinung nach sehr stark macht. Die Art des Diskurses, die Art zu denken, wir werden auf das noch weiter unten zurückkommen, die sogenannten mentalen Gebilde dieses Diskurses, dieses Revisionismus als relativ abgeschlossenen Diskurses, der also hier nicht ganz zufällig auch in extrem linken Kontexten auftaucht und kultiviert wird und eben nicht nur in extrem rechten Zusammenhängen. Was auch noch sehr wichtig ist, meiner Ansicht nach, im Vergleich zwischen deutschsprachigem Kontext und französischer Debatte, ist die Tatsache, dass Vidal-Naquet ein sehr bekannter Historiker ist. Also er ist weltberühmt für seine Forschungen, vor allem in der antiken Geschichtsschreibung, griechische Antike, hat allerdings auch einige Werke zur Zeitgeschichte geschrieben, zur Gegenwartsgeschichte oder Gegenwartsforschung. Zu 68, zum Algerienkrieg, hat er einige Bücher verfasst. Das heißt, er ist auch ein sehr engagierter Intellektueller im Zeitgeschehen, im Gegenwärtigen. Ich denke, dass diese Punkte auch eine Rolle spielen werden für unsere weitere Diskussion.
Ich glaube, wichtig hinzuzufügen ist auch, dass Vidal-Naquet zu einem Zeitpunkt zu intervenieren beginnt, wo tatsächlich es massive Versuche revisionistischer Autoren in Frankreich gibt, sich als legitimer Teil der Wissenschaften darzustellen und als verfolgter Teil innerhalb der Wissenschaften darzustellen. Das heißt, den revisionistischen Autoren, vor allem Faurisson, wird ein sehr breiter öffentlicher Rahmen gewährt. Sie können in großen öffentlichen, also französischen Tageszeitungen publizieren, also Faurisson zum Beispiel in Le Monde. Und es wird so getan, als hätte man ein neues Beispiel dafür, dass innerhalb der Wissenschaften eine Debatte aufbricht zwischen Personen, die halt Dinge auf neue Weise sehen, auf scheinbar herausfordernde Weise und einem Establishment, das sozusagen diese neuen Autoren sozusagen zurückdrängen will. Wir kommen dann noch später darauf zurück, dass es sogar eine Unterschriftenkampagne gegeben hat, bei der international anerkannte Intellektuelle scheinbar für Faurisson Stellung bezogen haben, weil dessen Recht auf freie Meinungsäußerung gefährdet erschien. Einer der Hauptproponenten dieser Kampagne war Noam Chomsky. Wichtig ist aber, dass jetzt Vidal-Naquet in diesen Zustand hinein interveniert. Und zwar nicht, indem er sagt, ja, das sind Historiker und ich kann ihnen jetzt zeigen, dass sie sich irren, sondern indem er sagt, nein, das sind keine Historiker und keine Historikerinnen. Sie arbeiten mit Tricks, sie arbeiten mit dem nicht bewältigten, dem unbewussten der eigenen Disziplin, nämlich der Geschichte, und können sich nur darstellen, als ob sie Wissenschaftlerinnen wären. Es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass Vidal-Naquet nicht die Wissenschaftlichkeit des Autorinnen sozusagen mitkonstruiert, indem er ihnen als Forscherinnen antwortet, sondern dass seine Position ganz explizit die ist, dass es sich nicht um Forscherinnen handelt, dass man mit ihnen auch anders umgehen muss, nämlich dass man sie ähnlich wie im deutschsprachigen Raum eigentlich als Phänomen begreifen muss, zugleich aber eben zusehen muss, wie man die Geschichtswissenschaften und den öffentlichen Diskurs gegen dieses Phänomen immunisieren kann, wie man daran arbeiten kann, dass ihnen diese Selbstdarstellung nicht weiter gelingen kann.
Von Radiohead, Creep.
Like an angel, your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world, and wish I was special. You're so very special, and I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't care if it hurts. I wanna have control. I want a perfect garden. I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. You're so very special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here when I don't believe?
Die Revisionismusdebatte als eine Auseinandersetzung mit den Negationisten mit ihren Diskursen, ihrer Art, Quellen zu verwenden oder nicht zu verwenden, ist eine sehr schwierige. Die Auseinandersetzung ist ständig begleitet von der Angst, hier eine Türe zu öffnen in einen rechtsfreien oder einen das Recht in Frage stellenden Raum. Wir haben das Gesetz erwähnt, das gibt es noch nicht sehr lange. Dieses Gesetz ist 1992 erlassen worden und ich denke, dass das eine wichtige Rolle spielt für den Umgang mit diesen Diskursen, mit diesen Thesen. Wir können eine Art Abkoppelung, du hast das vorhin beschrieben, zwischen zwei Diskursarten feststellen, die also im deutschsprachigen Raum sicher ausgeprägter ist, diese Abkoppelung zwischen einerseits diesem rechtsextremen, revisionistischen Diskurs und dieser Gruppierungen, die ihn führen, die ihn vertreten, und andererseits Historiografen, Historiografinnen des Holocaust, die natürlich hier viel kritischer wirken und viel homogener wirken. Du hast, du würdest vielleicht sagen, dass es hier eine Einheit oder die These der Einheit der Wissenschaften gibt, die sozusagen alle revisionistischen Thesen gleichsam, könnte man meinen, organisch ausschließt. Ich bin hier skeptisch, was diesen Ausschluss von revisionistischen Thesen a priori betrifft. Ich denke, wenn es in Österreich und Deutschland nicht diese Gesetzgebung gegeben hätte und jetzt auch explizit dafür den Revisionismus gibt, wäre hier die Situation sicher auch eine andere, vielleicht eine der französischen vergleichbare. Und ich denke, wir können hier sozusagen nur über eine Diskussion, eine offene Diskussion weiterkommen. Wie siehst du die Auseinandersetzung bzw. die Kritik am Revisionismus in Österreich, im deutschsprachigen Raum, konkreter, oder wie würdest du die Art und Weise, wie Vidal Naquet diesen Vergleich anstellt, beurteilen?
Also ich glaube, dass die ganze Ambivalenz eben darin liegt, dass die Herausforderung, die der Revisionismus scheinbar darstellt, indem er scheinbar historische Thesen aufstellt und damit andere in Frage stellt, dass diese Herausforderung einmal von Geschichtswissenschaft in der richtigen Form beantwortet werden muss. Und ich glaube, dass Vidal Naquet zuzustimmen, dass die Form nur heißen kann, zu sagen, dass das keine Geschichtsschreibung ist. Also klarzustellen, das hat mit Geschichtsschreibung nichts zu tun, das schaut nur so aus, als ob. Ich antworte auch nicht als Teil einer Debatte auf diese Thesen, weil es auch gar keine Thesen sind, weil es nicht Versuche sind, etwas herauszufinden, sondern weil es explizite Geschichtsfälschungen sind, also explizit die Produktion von etwas Neuem, das aus einem ganz anderen Kontext kommt, das in einem ganz anderen Zusammenhang steht. Also ich glaube, wichtig ist auch zu sehen, dass man über den Revisionismus schreiben kann, ohne ihn anzukennen, ohne ihn als Phänomen der Geschichtsschreibung festzustellen. Zugleich aber auch ohne den Luxus wie im deutschsprachigen Raum zu haben, dass es immer klar ist, dass man sich eigentlich um ein Phänomen der Delinquenz und der Devianz da dreht, also dass man sozusagen ein abweichendes Verhalten einer kriminellen Gruppe beschreibt. Das führt auch dazu, dass ja im deutschsprachigen Raum immer das Problem war, wo fängt der Revisionismus an und wo hört das Berechtigte in Frage stellen und relativieren auf. Das ist ja genau die Linie, die dann so schwer zu finden ist und die auch eben deshalb so schwer zu finden ist, weil man eigentlich den Revisionismus in seinen Strukturen kaum analysieren und untersuchen kann, weil es sozusagen entweder dieses Phänomen einer Wiederbetätigung ist, das eigentlich eher Sache der Gerichte ist als jetzt der historischen Forschung. Oder es ist wirklich Teil der Geschichtswissenschaften, dann ist es sozusagen wieder ganz etwas anderes. Und genau mit dieser Grenze spielen aber jetzt revisionistische Autoren permanent. Das heißt, sie greifen immer die Kriterien auf, die dazu geeignet sind, sich selbst ins Spiel zu bringen, sich auf die andere Seite zu schleichen, also sich selbst als Historikerinnen zu intronisieren und so zu tun, als würden sie nur an einer Auseinandersetzung teilnehmen, wie sie für die Wissenschaften halt insgesamt typisch ist. Naquet gibt eine Menge Beispiele dafür, welche nicht hinterfragten Elemente es innerhalb der Geschichtswissenschaften gibt, die sich revisionistische Autoren zunutze machen können, um sich selbst ins Spiel zu bringen und das Geist des Wissenschaftlerinnen auszuweisen. Zum Beispiel weist Vidal Naquet darauf hin, dass das Selbstverständnis der Wissenschaften eben große Debatten kennt zwischen mächtigen Vertretern des Establishment und marginalisierten Kritikerinnen, die die Wahrheit schon kennen, aber lange Zeit sozusagen marginalisiert bleiben, unterdrückt bleiben und nur darauf hinarbeiten können, Anerkennung zu finden. Für die revisionistischen Autorinnen heißt das, dass sie sich selbst immer als Heldinnen stilisieren können, die gegen große Mächte ankämpfen und dabei aber eben auf so ein geteiltes Verständnis innerhalb der Disziplinen bauen können.
Ich denke, dass es auch wichtig ist, hier das Beispiel Racineres hereinzuholen. Racinier war ja selbst KZ-Insasse, war ein Linker, war Mitglied der Resistance, war in Dachau und nicht in Auschwitz. Und er personifiziert den französischen Revisionisten als jemanden, der dieses Verbrechen nicht wahrhaben kann. Und ich denke, dass, also wir werden auf diesen Punkt noch zurückkommen, das ist der psychotische Kern, kollektiv psychotische Kern dieses Phänomens, würde ich, also das ist meine These und nicht nur meine. Die Tatsache, dass Racinier selbst KZ-Insasse war, ein Linker war, sozusagen ein Opfer dieses Establishment, das hier natürlich in Frankreich viel stärker von einer Linken kritisiert, in Frage gestellt wird, die nicht wie in Deutschland oder Österreich auf diesem antifaschistischen Konsens so vollkommen eingeschworen ist wie bei uns. Nicht? Das ist, denke ich, ein wichtiger Faktor.
Ja, also ich glaube, Racinier ist wirklich ein Musterbeispiel, weil er das ganze Ambivalenz aufmacht. Man kann ihm kaum etwas vorwerfen oder es gibt wenig, also man sieht die Motive nicht, warum jemand wie er als Linke sozusagen auf einmal zu einem Auschwitz-Leugner werden sollte. Das heißt, es fällt schwer, ihm unlautere Motive zu unterstellen. Zugleich kam er gerade als Linker eben auf der ganzen Klaviatur eines linken Anti-Establishmentismus spielen. Also er weiß, wie das tut, er weiß, wie er sich einbringt, welche Verbindungen er herstellen soll. Später eben auch, wenn Faurisseau eine internationale Petition startet, um sich als unterdrückter Wissenschaftler darstellen zu können, sieht man auch wieder diese Verbindung zu typischen Formen einer linken Protestkultur, die da von Revisionisten verwendet wird, eben weil sie sich als die Kritikerinnen darstellen kann. Vidal Naquet weist darauf hin, dass es eine fatale Selbststilisierung der Revisionisten in Frankreich in Parallelisierung zu den drei Fusions gibt, also zu jenen Personen, die die Wiederaufnahme des Prozesses um Dreyfus fordern. Wir kennen das als einer der berühmtesten Episoden in der intellektuellen Geschichte des späten 19. Jahrhunderts in Frankreich. Und gerade die Revisionisten schaffen es, sich selbst sozusagen an die begehrteste Stelle in diesem symbolischen Konflikt, nämlich an die an die Wahrheit glauben und gegen die Mächte des Bösen und des Dunklen Kämpfens zu setzen und sich selbst als die Revisionisten im dreyfusianischen Sinn zu stellen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass immer dann, wenn ein Feld solche Positionen anbietet, kann es Personen geben, die versuchen, diese Positionen für sich zu okkupieren und die versuchen auch den gesamten symbolischen Profit dann abzuräumen. Und das zwingt dann eben in dem Fall das wissenschaftliche Feld insgesamt und die Geschichtswissenschaften im Besonderen, nochmal darüber nachzudenken, welche Modelle da blindlings funktionieren und warum sie funktionieren und warum sie deshalb auch okkupiert werden können.
Das ist ja auch wunderschön dargestellt von ihm in dem Auftauchen des Begriffs der Exterminationisten. Also das sind diejenigen, die an die Massenvernichtung, den Völkermord durch die Nazis sozusagen glauben, die Anhänger der historischen Faktizität, wie wir heute sagen würden. Die anderen sind die Revisionisten. Nun ist das natürlich eine Illusion, die schon Hannah Arendt als völlig irrelevant eigentlich bezeichnet hat, die aber nicht irrelevant ist, weil es gibt die Revisionisten und es gibt eine Auseinandersetzung mit ihnen über sie und es gibt einfach auch die Veränderung der Schulbuchkultur und des Umgangs mit dieser Geschichte, die natürlich auch damit zusammenhängt, dass es keine Zeitzeugen ewig gibt, also dass die Zeitzeugen langsam aussterben und wir hier sozusagen nur noch mit Diskursen zu tun haben werden.
Beziehungsweise sieht man da einfach auch diese gesamten Einsätze, um die es da geht. Die Revisionisten können nur durch ihr, also wenn es ihnen gelingt, sich in dem Feld zu etablieren und ein anderes damit zu produzieren, also so zu tun, als könnte man die Dinge von zwei Seiten sehen, damit produzieren sie auch gleich ein Feld der Auseinandersetzung, wo man dann vielleicht nicht die Extrempole wählt, weil du gesagt hast, Schulbuchkultur, also wir werden vielleicht alle nicht fürchten müssen, dass der Holocaust in Schulbüchern insgesamt verleugnet wird. Was wir aber sehr wohl sehen können, ist, dass es eine Position gibt, die sagt, naja, es gibt Dinge, die meinen das so, die meinen eine sehr hohe Anzahl und die stellen das als sehr schrecklich dar, dann gibt es Leute, die das in Frage stellen. Vielleicht müssen wir den Mittelweg wählen, also so ein etwas, das eher ausgeglichen ist. Also wir kennen genau diese Spiele, die sich daraus ergeben, wenn es einer Position gelungen ist, sich im Feld als symbolische Marke zu setzen und damit das andere sozusagen in ein Ungleichgewicht zu bringen, in eine Extremposition. Auf einmal sind dann die eigentlichen Historiker und Historikerinnen des Holocaust Personen, die vielleicht Dinge zu genau sehen, die Dokumente überinterpretieren. Nur dadurch, dass sozusagen jemand mit einer bewussten Fälschung ins Feld geht, wenn das gelingt, kann er das Feld auf den Kopf stellen.
Wir leben ewig.